macht das Flutlicht noch an in Osnabrück und dann noch ein Pokalabend. Ja, diese Dramaturgie in der letzten Minute da ein Tor zu machen, das ist natürlich emotional absolut hochwertig. Und das erlebt man dann letztlich so dann doch nur im Stadion.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die gefühlt 123. Sendung. Herzlich willkommen an den Hörerboxen zu Hause zu unserer Sendung, in dem wir einen Mann begrüßen, der in Teheran geboren ist, dort auch sogar mal einige Zeit lang Fußball gespielt hat, eigentlich aber als Hamburger Jung anmoderiert werden kann, der dann über Hansa Rostock den großen Fußball kennengelernt hat und dann irgendwann in unserer Region gelernt ist. Erst bei den Sportfreunden Lotte als Fußballer und jetzt als Sportdirektor beim VfL Osnabrück. Viel war auch dazwischen, unter anderem darüber werden wir sprechen mit unserem ersten Gast. Amir Chapuzadeh heute bei uns. Ich freue mich sehr. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Und wir wollen einen weiteren Mann begrüßen im Stile von Markus Lanz, wie man schon sehr schwer hören kann, der am Samstag ein Spiel erleben konnte an der Bremer Brücke, von dem er hinterher gesagt hat, dass es ihn sehr begeistert hat, dass die Atmosphäre einmal mehr wieder etwas war, was ihn mitgerissen hat. Er hat schon 30 Jahre Sportjournalismus auf dem Buckel, ist bei RAN früher durchgestartet, Ranissimo, die guten alten Zeiten von Sat.1 und ist mittlerweile unter anderem bei Magenta TV unterwegs und hat den VfL Osnabrück gegen 1860 München wieder pointiert begleitet. Wir begrüßen zugeschaltet per Videokonferenz Markus Höhner. Hallo.
Hallo zusammen.
Und am Ende möchte ich das Wort übergeben, der dieses Anmoderationsdesaster wieder in die richtigen Bahnen lenken wird, mit seiner Erfahrung als 40 Jahre Sportberichterstatter des VfL Osnabrück und auch generell derjenige, der bei der NOZ die ganzen Sachen sportliche sortiert. Harald Pistorius, herzlich willkommen.
Benni, dafür gebe ich natürlich heute Abend noch einen aus, wenn du mich immer so anmoderierst. Ich freue mich auf Amir, auf Markus. Wir wünschen uns ein lockeres Gespräch, Dialog. Es kann auch mal ein bisschen krachen, so wie am Samstag auf dem Rasen. Markus, dritte Liga ist das, was du in deiner Karriere eher selten kommentiert hast. Du bist in höheren Gefilden zu Hause gewesen. Ist das eigentlich dann mal schön, dritte Liga zu gucken? Was sind die Unterschiede und wie hat es dir am Samstag in der Bremer Brücke gefallen?
Ja, erstmal nochmal hallo und vielen Dank für die Einladung, bin gerne dabei. Dritte Liga, das ist jetzt die vierte Saison, die ich mache. Ich will es kurz machen. Der damalige leider verstorbene Sportchef von Magenta Sport hat gesagt, wir bauen da eine junge Truppe auf und wir wollen im Bereich Moderation und Kommentar dann ja jeweils einen, der so ein bisschen einfach Referenzen hat, länger dabei ist. Und das war dann zum Beispiel Annette Sattler, die euch ja auch sehr vertraut ist, so manchen Weg mit euch auch gegangen ist, Thomas Wagner im Bereich Moderation und ich also eben der Kommentator, der etwas länger schon unterwegs ist. Und es macht totalen Spaß. Erstmal merkt man es ja an den Vereinen, wo der VfL Osnabrück sich sicher auch einreiht. Große Traditionsclubs mit gut gefüllten Stadien. Und was zu jeder Zeit war, es ist irgendwie eine total schöne Plattform für diese Liga. Und was einfach sehr schön ist, wäre ich jetzt frech, würde ich sagen, im Vergleich zu der ersten und der zweiten Liga, man ist willkommen. Die Leute freuen sich. Es ist ein total netter, harmonischer Umgang. Und so stelle ich mir das eigentlich auch im Medienbereich in der Berichterstattung vielleicht mal mit einer Portion Kritik und auch mal Auseinandersetzung vom Prinzip vor, eine harmonische Zusammenarbeit. Und das ist einfach ganz toll. Und wie gesagt, das habe ich dann am Samstag zuletzt erlebt. Es ist eine emotionale Liga mit vielen guten Truppen, mit gut gefüllten Stadien. Und so habe ich es auch am Samstag erlebt. Denn VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München ist ja nun selbstverständlich gefühlt mindestens zweite Liga.
Und es ist eine Liga, die so viel Spannung hat, dass sie der Bundesliga ein bisschen was abgeben könnte und die Begeisterung um die höchste Klasse wäre dann deutlich höher. Amir, sag du bitte mal, wie du Magenta, diese Plattform, empfindest, was das für die dritte Liga bedeutet und kannst du das erwidern, was der Markus gerade geschildert hat?
Ja, zum einen finde ich das gut, dass man die dritte Liga dort live verfolgen kann. Ich schaue es mir auch gerne immer im Nachhinein an, die Spiele vom Wochenende, die Zusammenfassung teilweise und dass die dritte Liga da so im Fokus ist, finde ich super. Man sieht auch, was da für Vereine in der Liga spielen, auch teilweise, was für Zuschauerzahlen an den Wochenenden in den Stadien in der dritten Liga sind. Das ist schon, denke ich mal, gibt's nicht so oft, glaube ich.
Mhm. Jetzt hat man am Wochenende natürlich auch ein besonderes Duell auch nochmal. Zwei Vereine mit richtig viel Tradition, die da gegeneinander gespielt haben. 1860 gegen 1899, da sieht man dann schon aus den Gründungsjahren, wenn dann öfter mal ja, SC Paderborn 07 fällt, dann geht man gleich mal direkt in ein anderes Jahrtausend. Das war jetzt beim Duell am Samstag ja nicht der Fall. Wie war das denn im Stadion? Ich habe Markus Höhner zugehört von zu Hause. Es war toll, aber ich glaube, das war schon nochmal, ist mir zumindest berichtet worden, Amir, von der Atmosphäre. Ja, war es so wie gegen Freiburg oder annähernd zumindest?
Ja, eigentlich wie immer an der Bremer Brücke, ne? Also Leidenschaft pur, tolle Unterstützung von den Rängen und ja, ist natürlich auch immer nach Spielverlauf dann was Besonderes. Gegen Freiburg haben wir, glaube ich, dann mit dem letzten Ball dann den Ausgleich erzielt. Von daher ist es natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du wahrscheinlich in der 38. Minute den Ausgleichstreffer erzielst, aber es ist immer, ob wir jetzt zurücklagen auch in dem einen oder anderen Spiel, die Kulisse hier ist schon wirklich einmalig.
Markus, vielleicht nochmal zurück zu Magenta und dieser Plattform Dritte Liga. Du kommentierst ja oder ihr kommentiert ja im Stadion. Das ist ein großer Unterschied, finde ich, zu den Kollegen von Sky, ohne denen jetzt zu nahe zu treten. Die machen ihren Job unter den Bedingungen, die sie haben. Aber du als Fußballreporter, würdest du sagen, das macht auch für dich den großen Unterschied aus?
Natürlich ist das ein Faktor. Also ich kenne beides, mehrheitlich zum Glück die Variante mit dem Stadion. Das ist letztlich eine Kostengeschichte, die meiner einer als ausführendes Organ nicht zu beeinflussen hat. Aber natürlich war das auch ein Argument bei dem Projekt. Es ist klar, dass die Redaktion immer, aber wirklich immer vor Ort ist mit einem Kommentator, mit einem Moderator, mit Regisseur und einem Leiter der Sendung, der alles organisiert. Und das lässt einen ein Spiel natürlich auch ganz anders fühlen. Ne? Wenn die höhere Gewalt verordnet, Spiele werden aus der Box gemacht, dann ist das auch mal so. Hier ist es erfreulicherweise nicht so. Da habt ihr ja gerade das Beispiel vom Wochenende angesprochen und da bin ich nun wirklich lange genug dabei und habe heute noch engen Kontakt zu Tommy Reichenberger, einem so der nettesten Jungs, die unterwegs sind in den letzten vielen Jahren. Den habe ich da schon kommentiert an der Bremer Brücke und die Stimmung ist natürlich Weltklasse. Es gehört zu den Fußballstandorten, die jedem Fußballfan einfach schon mal Spaß machen, egal welche Gesinnung man hat. Und als Reporter natürlich diese Enge, die Lautstärke, ja, und Freiburg, das Spiel habe ich natürlich verfolgt, das ist natürlich dann, macht das Flutlicht noch an in Osnabrück und dann noch ein Pokalabend. Und dann ja diese Dramaturgie in der letzten Minute, oder es war ja noch schon viel mehr als die letzte Minute, da ein Tor zu machen, das ist natürlich emotional absolut hochwertig. Und das erlebt man dann letztlich so dann doch nur im Stadion.
Markus, aus welcher Ecke Deutschland kommst du denn eigentlich? Das vielleicht mal so für unsere Hörer, weil also ich habe schon das Gefühl, dass du VfL jetzt, klar dieses Jahr noch nicht, aber auch davor schon öfter gemacht hast und auch gerne gemacht hast. Entwickelt man dann auch so einen Bezug und oder ist das geografisch jetzt ein völliger Trugschluss von mir?
Er spricht keinen Akzent.
Das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie Gott gegeben. Das ist relativ akzentfrei. Ich komme aber nicht aus Hannover, sondern ich bin mit Leib und Seele ein bekloppter Kölner. Und das in allen Belangen. Und da muss ich dann leider auch zu stehen. Aber natürlich entwickelst du über die Jahre. Also ich würde immer sagen, ich bin so ein Westkind. Und wenn man so lange dabei ist, ne, manchmal fragt man sich ja, wenn man dann dem einen Honig um den Mund schmiert und dem anderen, dass einer sagt, ja, wie kannst du denn den und den gut finden? Man entwickelt einfach verschiedene Erlebnisse mit verschiedenen Vereinen. Und das ist dann nicht nur einer und das sind nicht nur drei. Zum Beispiel habe ich auch eine Beziehung durch individuelle Erinnerungen an Hansa Rostock, hat nichts mit Rheinland und meiner Heimat zu tun, aber Anekdoten, die man in Rostock erlebt hat, Spielertypen, die einem hängen bleiben, das ist dann einfach so. Und so habe ich auch meine individuellen Erinnerungen, wie gerade gesagt, Tommy Reichenberger habe ich noch Kontakt zu. Ich mache am Freitag für Sport 1, mache ich immer wieder gerne diese ehemaligen Turniere.
Ach, Budenzauber.
In Lingen, Budenzauber, da werden dann auch einige alte Bekannte dabei sein, vom SV Meppen, vom VfL Osnabrück, macht einfach Spaß. Aber von der Grundausrichtung habe ich schon eine Neigung zu diesen Vereinen, und dann nehme ich den VfL Osnabrück mal grob noch mit dazu, diese Westclubs. Gib mir Duisburg, Bochum, Osnabrück, wie sie alle heißen, auch als Kölner übrigens Gladbach, Leverkusen, kann ich immer was mit anfangen, ist immer schön.
Die Höhne aus Köln, ne? Hätte man echt drauf kommen können, wenn man mal ein bisschen drüber nachgedacht hätte.
Wo bist du als Junge im Stadion sozialisiert worden?
Ja, dann rat mal.
Also naja, wenn du Köln. Jetzt, dann beim, also du bist gebürtiger Kölner und dann bist du beim FC gewesen.
Naja, da muss ich tatsächlich, wenn du so tief nachfragst, ja, ich darf nicht lügen. Ich bin kein gebürtiger Kölner. Mein Vater ist Kölner, meine Mutter ist Kölnerin, mein älterer Bruder ist Kölner. Dann sind die Wahnsinnigen mit mir aus beruflichen Gründen kurz in Ulm an der Donau gewesen, bringen mich zur Welt und fahren wieder zurück nach Köln. Dafür müsste ich normalerweise jetzt immer noch irgendwelche Anwälte einschalten lassen. Aber dann bin ich also in Köln ein sogenannter Immi, aber ich mache es in der Familie mit aller Leidenschaft wett. Und bin tatsächlich klein auf beim FC gewesen und tatsächlich gestern, nachdem ich dann Freitag, Samstag gearbeitet habe, dann auch wieder privat im Stadion gewesen. Also ich werde es nicht leid.
Ja, das war eine tolle, das war so ein bisschen die Szene des Spieltags, als der Anthony Modest sich die Mütze geschnappt hat, ne?
Ja, das hat jetzt nichts mit der Sache zu tun, aber nur der Halbsatz, der wohnt hier die Ecke rum. Da sieht man dann auch, wie schnell über Leute, wenn sie dann für einen Moment keinen Erfolg haben, schlecht gesprochen wird. Das ist so ein lebensbejahender, standortbejahender Typ. Den habe ich bei den Hundegängen so und so oft sprinten gesehen. Der hat getan und gemacht. Es hat halt nicht richtig gefluppt. Und ich habe ihm einfach als Sportler, als Mensch immer nur gewünscht, dass der wiederkommt, und bei jedem Tor freue ich mich mit dem.
Er hätte vielleicht einfach nur nicht nach China gehen müssen, er wäre besser ganz da geblieben.
Naja.
Also aber bei der Kohle, okay.
Das wollte ich gerade sagen. Wenn mir dann einer sagt, komm, da gehst du ein Jahr rüber und dann hast du deine Familie für den Rest des Lebens grundversorgt, dann muss man nicht herzlos sein, wenn man einen solchen Schritt macht. Und ich glaube, der hängt schon sehr hier an dem Verein.
Ja, der Verein hat ja auch, glaube ich, ein paar Euro eingenommen. Somit,
so ist es.
Win-win für alle Parteien.
Ja, letztlich hat dein Kollege Werle damit einen wirtschaftlich riesen Deal vollzogen. Und wenn man jetzt mal einfach hier wieder ansetzt, den Spieler hat er wieder zurück. Also insofern.
Alles richtig gemacht.
Ja, ja.
Da sprach der Sportdirektor, auf jeden Fall. Wollen wir ein bisschen über das Sportliche reden, kurz, wenn wir aufs Spiel am Samstag zurückblicken. Wir hatten einerseits den VfL bewundert in der Redaktion, Armin hinterher, weil er halt durch dieses doppelte Frusterlebnis erst eine Riesenchance vergeben, dann diese 20 Sekunden waren es, glaube ich, hast du geschrieben, Harald, ne, dass dann das 0-1 gefallen ist, trotzdem wieder zurückgekommen ist. Und auf der anderen Seite haben wir uns so ein bisschen gewundert, warum 1860 gefühlt aufgehört hat. Haben die aufgehört wegen euch oder was war da los?
Ja, ich glaube, da spielt vieles zusammen. Zum einen habe ich mich in der Situation auch sehr geärgert, dass wir da nicht 1-0 in Führung gehen. Wir hatten 2-3 Mal die Möglichkeit dort gehabt und aus der Situation das 0-1 resultiert. Es war natürlich bitter ärgerlich, aber wie die Mannschaft dann zurückgekommen ist gegen einen sehr guten Gegner, der momentan auch vor dem Spiel mit breiter Brust hergekommen ist. Schalke im DFB-Pokal ausgeschaltet, Freiburg souverän 6-0 geschlagen und davor viele Unentschieden auch gegen gute Mannschaften gehabt. Und vor der Saison war das natürlich der Aufstiegskandidat Nummer 1. Von daher war schon beeindruckend, wie die Jungs da, was sie für eine Moral gezeigt haben und wie sie dann zurückgekommen sind. Und am Ende, trotz der ersten 30 Minuten, wo wir uns sehr schwer getan haben, glaube ich auch in Summe dann das Spiel verdient gewonnen haben.
Markus, von dir auch eine sportliche Beurteilung. Es war ein verdienter Sieg. Hat der VfL zu lange darum zittern müssen? Hätte er das vorher klar machen müssen? Und warst du von 1860 dann nach deren guten Beginn auch ein bisschen enttäuscht?
Wir gucken ja alle schon seit Jahrzehnten Fußball und so jedes Spiel hat irgendwie seine eigene Geschichte und es ist manchmal sehr, sehr schwer ergründlich, wie ich finde. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass die Haider-Chance war da in den ersten 25 Minuten. Ansonsten sind die Löwen schon auch ganz gut reingekommen und die ganze Körpersprache stimmte, der direkt früh diese Chance. Das macht alles einen guten Eindruck und dann passt es auch, dass die in Führung gehen. Und dann ist es ja manchmal im Sport einfach nicht zu verstehen, wobei Amir das wahrscheinlich am ehesten verstehen kann als Ex-Spieler, dass es irgendwie Klick macht und du mit dem Führungstor dich auch automatisch anders verhältst, nicht mehr so diese Wucht nach vorne hast, sondern vielleicht etwas passiver bist. Und dann war es ja für ein paar Minuten, ist ja eigentlich relativ wenig passiert. Und in diesem Sinne kam dann in dieser Phase für mich der Ausgleich ja fast ein bisschen überraschend, dass dieses Tor dann aber so eine Wucht mit sich gebracht hat, dass die Köpfe dann richtig nach oben gingen und das Selbstvertrauen da war und dann vor der Pause ja eine richtig starke Phase war. Das hat man dann gesehen und dass es dann klar verdient war, wenn man alles zusammennimmt. Ja, das hat ja jeder gesehen.
Ich denke vor allen Dingen auch, dass der Ausgleichstreffer zum guten Zeitpunkt kam, kurz vor der Pause. Danach haben wir dann noch besser ins Spiel gefunden, haben noch vor der Halbzeit, glaube ich, die ein oder andere gute Chance gehabt. Es war natürlich auch ein sehr guter Moment.
Ist ja schon spannend, aber auch, dass in der Hinsicht tatsächlich Fußball in der dritten Liga oder Bundesliga dann oft auch genauso ist wie in der Kreisliga. Also was so ein Tor dann im Kopf einfach von den Jungs irgendwie machen kann. Ist das denn was vielleicht dann doch noch auch die ganz großen Mannschaften unterscheidet zu denen halt, die noch nicht ganz so groß sind? Da fällt mir jetzt zum Beispiel auch wieder der SC Freiburg hier im Pokal ein. Ne? Die waren auch 2-1 hinten, hätten ja echt auch nervös werden können, aber die haben schon bis zum Ende eigentlich schon ihr Ding runtergespielt. Ne?
Ja, ich glaube, deswegen lieben wir den Sport ja auch so sehr, ob es jetzt in der Bundesliga ist oder in der Kreisklasse ist. Da sind immer Emotionen im Spiel, da sind verrückte Spielläufe mit dabei und ich glaube am Ende, ja, wenn man jetzt die Freiburger sieht, dass sie eine herausragende Mentalität dort sich erarbeitet haben, immer wieder ins Spiel zurückkommen oder auch physisch auf einem sehr guten Level sind und ja, wir versuchen da auch tagtäglich in unserer Arbeit diese Basics uns zu erarbeiten. Und das sind dann manchmal die Momente, wo dann eine Mannschaft, ob sie zurückliegt oder in der Verlängerung dann hinten liegt, kurz vor Schluss dann den Ausgleich macht.
Markus, traust du dir zu, einen Wettschein abzugeben über die Aufsteiger der dritten Liga, aus der dritten Liga in die zweite Bundesliga am Saisonende?
Nein. Nee, es ist zu früh und ja. das haben wir noch jedes Jahr erlebt, dass du natürlich, es wäre ja Blödsinn, wenn man die aktuelle Entwicklung sieht, also Magdeburg ist schon recht stabil, hat dann aber praktisch, als ich es das erste Mal gesagt habe, sofort die ersten Spiele verloren, wo du dann auch denkst, das gibt's doch gar nicht. Du hast doch gerade so das Gefühl entwickelt, die kriegt da keiner weg. Dass Osnabrück jetzt gerade einfach so, ja, einem schon das Gefühl gibt, dass das alles sehr stabil ist, ist gegeben. Aber dass du jetzt schon wirklich sagst, so die sind schon auf dem Weg, durch zu sein, das weiß ja auch jeder. Dass gerade wenn du beginnst, so zu denken als Verein, dann beginnen ja schon die Probleme. Ja,
mit Amir dürfen wir ja über das Thema Aufstieg gar nicht sprechen. Das ist das einzige Tabuthema, was er uns verordnet hat.
Ja. Naja, aber er weiß ja, wie es geht. Und das ist ja auch das Spannende bei dir, Amir, dass du das als früherer Kapitän der Würzburger, so als verlängerter Arm von Hollerbach erlebt hast, dann aber auch eben dort in die andere Funktion. Ich weiß so, das Wunder von Bernd wurde es ja damals genannt. Du weißt ja, wie Aufstieg geht. Und ich glaube, das spielt schon eine Riesenrolle, dass man so die Stimmung im Verein, in der Mannschaft wahrnimmt, weiß, wer die Ecksäulen sind, wer die Führungsspieler sind, die wie funktionieren. Das weißt du ja eben 10-mal besser als ich nach 30 Jahren Spiele kommentieren, aber ich sitze halt immer nur auf der Tribüne.
Ich glaube, den einen Aufstieg bei Hansa, da hast du uns, glaube ich, auch das ein oder andere Mal moderiert gehabt, gab es da auch. Also deswegen gerade jetzt in der Liga, in der dritten Liga, sollte man diesen fatalen Fehler nicht machen, sich zu irgendeinem Zeitpunkt zu sicher fühlen. Wir haben es damals erlebt. Ich glaube, mit Würzburg waren wir nach der Hinrunde 10. oder 12. haben dann in der Rückrunde eine Riesenserie gehabt, sind am Ende dann aufgestiegen. Die Würzburger vor 2 Jahren waren auch irgendwo im Mittelfeld, bis die Rückrunde wieder losging, bis sie dann, glaube ich, ich weiß nicht genau, 14 von 17 Spielen dann gewonnen haben und dann aufgestiegen sind. Also ist eine sehr gefährliche Liga. Die Liga ist sehr eng beieinander. Und deswegen sollte man sich da auch nie zu sicher fühlen, weil zwischen dem Aufstiegs- und Abstiegsplatz ist es immer sehr eng beieinander. Und da kann es manchmal auch, wenn du dann ein paar Spiele nicht da bist, auch wieder eine ganz andere Richtung gehen. Ne?
Liegt ja vielleicht auch ein bisschen so an der, wo wir Markus auch gerade da an der Peripherie, an der Verteilung der Fernsehgelder, also auf den Punkt gebracht, von Magenta kriegt, soweit ich das weiß, jeder Verein gleich viel, also eine klare Gleichverteilung. Bei der DFL ist jetzt von Gleichverteilung viel die Rede gewesen, aber wenn man mal genau hinguckt, ist es ja ein Wettbewerb, wo der 18. nur einen Bruchteil von dem zur Verfügung hat, was Bayern München zur Verfügung hat, und dann kommt natürlich auch dieser spannende Wettbewerb zustande. Für einen Sportdirektor, für die Nerven vielleicht nicht immer einfach, aber für die Fans ja schon. Geil, oder?
Ja, das Thema Fernsehgelder ist sicherlich ein Thema, wo man immer wieder drüber diskutiert und ich das auch befürworten würde, dass es gerechter verteilt wird, um die Liga noch oder die Ligen spannender zu machen, dass die Mannschaften ein bisschen enger da beieinander sind. Ich denke, die Vereine, die da über Jahre oben stehen oder oben sind, wenn wir den FC Bayern nehmen, die sind eh schon finanziell sehr gut aufgestellt und da sollte man ein bisschen den Wettbewerb fairer und gleichwertiger machen.
Problematisch ist ja eigentlich in der Übergang zwischen zweiter Bundesliga als DFL-Spielklasse, die von den Fernsehgeldern in deutlich höherem Umfang profitiert, zur dritten Liga. Das macht ja den Übergang so schwierig, die Gefahr des wirtschaftlichen Absturzes im Fall eines Abstiegs aus. Vielleicht ändert sich was daran. Auf jeden Fall kann man konstatieren, dass die zweite Bundesliga, was die Fernsehgelder betrifft, ja eine subventionierte Liga ist. Sie hat ja nicht den Marktwert in Höhe der Summe, die sie bekommt, in total.
Wobei mittlerweile ja vielleicht sogar fast schon, ne? Wenn man die ganzen Vereine mittlerweile anguckt, die da spielen.
Ja, gut, aber die Frage ist, wo gibt es diese attraktive Zweitliga-Berichterstattung, außer mal am Samstag mit dem Topspiel, ne? Wie siehst du das, Markus, diese TV-Situation?
Ja, wenn du über die zweite Liga sprichst, dann bin ich ja sozusagen mit dem Sender, für den ich größtenteils arbeite, mit Sport1 unmittelbar beteiligt. Also ich habe mich sehr gewundert, das kann ich immer nur bekräftigen, gar nicht mal, dass es jetzt nur Sport1 betraf oder wegen Sport1, das Montagsspiel der zweiten Liga als Marke zu verschrotten. Ja. Das war so eine Institution. Also ich glaube, selbst die schimpfendsten Fans hatten sich dran gewöhnt. Erstligaspiel war eine ganz andere Geschichte, wurde mit Tennisbällen beworfen, war nicht durchzusetzen, wegnehmen ist richtig. Aber für die zweite Liga war das meiner Meinung nach eine Bewerbungsplattform. Wir hatten immer über 1 Million Zuschauer, das war klasse. Gut, ist halt so gekommen. Gleichermaßen, finde ich, hat dann über Jahre ist die zweite Liga ein bisschen im Nirvana verschwunden, weil nur im Pay-Bereich und das ist einfach nicht gut. Die Liga wurde zu wenig wahrgenommen und ich glaube, vielleicht ist das jetzt die gute Lösung für alle Seiten, auch für reisende Fans. Dann ist es nicht der Montag. Du kannst am Samstag nicht die Einschaltquoten erzielen wie am Montag. Ich persönlich habe Montagabend war bei mir Fußball gesetzt. Ja. Ne? Ja. Entweder ich habe gearbeitet, aber wenn ich nach Hause am Wochenende, schön den Montagabend, das war ein prima Termin. Jetzt ist es der Samstag, es ist super in dieser Liga unterwegs zu sein, was für Vereine, das ist also das, was ich eben über die dritte Liga gesagt habe, potenziert sich dann nochmal mit Schalke, Bremen, Hamburg, St. Pauli, Rostock, Dresden, das ist ja Wahnsinn.
Aber man hat am Samstag natürlich automatisch im gesamten Freizeitbereich und im Fernsehprogramm natürlich viel härtere Konkurrenz als am Montag, ne?
Genau, deswegen sind die Quoten nicht zu erreichen, schon gar nicht, wenn der Kollege Gottschalk unterwegs ist. Also sollen sie wetten, das mal schön wieder einstampfen.
Da stimme ich aus anderen Gründen zu.
Trotzdem, relativ gesehen, sind wir dicke über die 500.000 im Schnitt. Also in der Spitze geht das an die Million. Und das sind schon sehr gute Zahlen, allerdings auch mit sehr coolen Vereinen. Das ist dann halt auch das Glück, dass die jetzt gerade da drin sind.
Ja, die bleiben da ja offensichtlich auch alle.
Das könnte passieren, aber ich bin zu wenig gehässig, als Ihnen das zu gönnen.
Nein, also, das tun wir nicht.
Bin ich dann auch zu sehr Fußballliebhaber. Ja.
Wir werden gleich mit Amir speziell über die Situation beim VfL sprechen. Markus, du kannst gerne dabei bleiben, aber ich habe vorher noch eine andere Frage. Wir haben über Magenta gesprochen, über diese, auch die Begeisterungsfähigkeit, die bei euren Teams zu spüren ist. Annette Sattler ist hier in Osnabrück ja zur Kultfigur geworden, weil sie den Aufstieg so prophezeit hat. Samstag war sie wieder da. Ihr seid nah dran an den Spielern, ihr bekommt von den Spielern und den Trainern auch was zurück an Direktheit, emotionaler Nähe. Das ist ganz toll. Und wenn man diese Plattform verfolgt, ist das ein tolles Sporterlebnis. Ich nutze es auch sehr gerne. Übt ihr eigentlich für die Bundesliga? Denn das wäre doch für die Telekom eine Kleinigkeit, sich die Bundesliga mal zu gönnen, oder?
So, jetzt willst du mich aber ausquetschen. Ja, da sage ich aber ganz ehrlich, das ist, als wenn du einen Spieler zu fragst, was der Amir gerade plant. Da kann er dann nicht offen drüber reden. Ja. Und da wird man uns auch nicht reinholen. Also ich bin Teil des Teams und diese großen Entscheidungen,
ist schon klar.
Die passieren auf einer ganz anderen Bühne. Wir als Redaktion, wir sind mit der Nummer hier ziemlich happy. Also das ist schon, tolles Arbeiten. Und jetzt nimm mal weg, dass ich da arbeite. Ich finde es einfach auch wirklich als Plattform cool, als Konsument.
Ja.
Das live sehen will ich es live sehen. Ansonsten hole ich mir die Zusammenfassungen. Ich finde es vom Handling sehr angenehm. Also ich habe auch einfach als ganz stinknormaler Konsument habe ich großen Spaß dran, und was dann die Ziele des Hauses irgendwann sind, wird man sehen.
Gut, ich hoffe, das war dir jetzt nicht, war eine Frage an den falschen Adressaten, klar, aber wir gucken mal.
Das wäre, glaube ich, auf jeden Fall wieder schön als Fußballfan, wenn man nicht 4, 5, 6 Abos braucht, um Fußball zu gucken.
Ja, das macht's schwer, in der Tat. Aber tja, ist leider im Moment der Gang der Dinge, aber sicherlich wäre das leichter.
Markus, ich hoffe, wir können das.
Zwei Sätze, bevor ich gleich raus bin, nochmal so, was ich wahrgenommen habe.
Gerne.
Denn es ist ja interessant, entweder du siehst eine Mannschaft so oft, dass du sie richtig gut kennst, ne? Sag ich mal, das wäre jetzt beim HSV bei mir der Fall, gerade aktuell. So, oder du siehst sie eben relativ selten. Das war jetzt das erste Mal am Samstag. Und dann gehst du ja mit einer anderen Frische und Neugierde daran und weißt nicht schon, wie sie alle sind. Und da war ich überrascht, und das lässt sich ja kontrollieren. Das habe ich tatsächlich auch im Live-Kommentar gesagt. Amir, wie Leute, die Spieler, wenn du jetzt die spielprägenden Spieler nimmst, sie haben die Tore erzielt, sie waren aber auch darüber hinaus spielprägend, die Tore machen, dass das Spieler sind, die jetzt am oberen Level der dritten Liga spielen, die bisher aber in der Regionalliga gespielt haben. Da kommt doch Lukas Kunze auch dazu. Und das ist ja, glaube ich, aktuell auch die Kunst, einen Kader zusammenzubauen aus dem Faktor Erfahrung. Den Trapp hinten, der jetzt nicht dabei war, aber Tapferzhofer. Und dieses Gefüge hinzubekommen, dass da so ein Bursche wie Simakala auch eine Liga höher schon auf dem Level funktioniert. Das müsste doch dann eigentlich auch von Vereinsseite im Moment mit sehr viel Genugtuung aufgenommen werden, oder?
Ja, ist ein sehr schönes Gefühl auf jeden Fall. Wir haben es ja am Anfang der Saison teilweise dann nach so einem Abstieg auch mitbekommen. Jetzt werden nur Regionalligaspieler geholt und man hat keine Ambition oder man wird nur irgendwie in der mittleren dritten Liga oder irgendwo unten spielen. Aber ja, ich habe es ja auch im Sommer schon gesagt, wir holen bewusst Spieler, von denen wir überzeugt sind. Es sind manchmal Spieler, die dann höherklassig spielen oder gespielt haben, oder eben auch ganz viele spannende Spieler aus der unterklassigen Liga, aus der Regionalliga oder manchmal auch aus der fünften Liga, vielleicht mal aus einer U19. Also da haben wir uns Positionsprofile erstellt, erarbeitet und gucken immer, was passt zu uns, an die Bremer Brücke, zu unserer Spielidee, auf jeder Position, was sind unsere Anforderungen, und ich denke, da haben wir als Verein mit den Verantwortlichen bis dato, glaube ich, einen ordentlichen Job gemacht.
Ja, und Mut bewiesen. Also ich meine, das ist, wenn wir, sprach eben mal über Referenzen, ne? Da wird bei uns dann gesagt, komm, wir wollen einen dazu holen, der schon länger dabei ist unter die jungen Kollegen. Und wenn ihr dann strategisch über den Trainer nachdenkt, dann war sicher Scherning auch eine mutige Geschichte, weil nicht jeder Co. ist dann auch ein guter Cheftrainer.
Ja, wie du schon sagst, der Mut ist, glaube ich, da auch wichtig, gerade wenn du auch die finanziellen, nicht so die finanziellen Möglichkeiten hast wie deine Konkurrenz. Ob in der zweiten Liga, sogar in der dritten Liga, gibt es da einige Vereine, die da andere Budgets haben, aber nichtsdestotrotz, das ist ja das schöne Mannschaftssport, wenn man da als Mannschaft und auch in der Führung eine Sprache spricht, dann kann man auch immer diese Dinge wettmachen. Ne?
War ja auch das Hollerbach. Gibt, aber wir machen keine verrückten Sachen. Das heißt, dass man wirklich im Budget und in der gesunden Bescheidenheit agiert. Was mir noch aufgefallen ist, im Halbzeitinterview bei der Annett war der Manfred Hülsmann, der jetzt aufhört als Präsident. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview auch mitbekommen habt, was er da gesagt hat, wie er aufgetreten ist, mit welcher Überzeugung er den VfL Osnabrück perspektivisch klar in der zweiten Liga sieht, wie er sein gesamtes Team im Verein gelobt hat. Das kann man natürlich sagen, das macht er, weil er sagt, schön, da habe ich hier alles sauber hinterlassen. Auf der anderen Seite hatte ich aber das Gefühl, der ist wirklich extrem überzeugt, hat sich extrem zu diesem Verein bekannt und zu einer Perspektive. Der war also so selbstbewusst, dass die Perspektive eine richtig gute ist, dass ich es ihm ganz ehrlich auch abgekauft habe.
Ja, das glaube ich, kann man auch. Man muss, das hat Armin nicht live mitbekommen, zurückdenken an die Zeit, als er angetreten ist, vor 4 Jahren. Da war der Verein nicht im Absturz begriffen, sondern es war ein typischer Drittligist geworden, der aus sich heraus auch gar nicht mehr die Vision, das Ziel hatte, nochmal zurückzukommen in die zweite Liga. Das war 2017 und der Abstieg, der letzte aus der zweiten Bundesliga, war 2011 gewesen. Und dann ist der Manfred Hülsmann mit all seinem Werf, mit seiner Überzeugungskraft, mit seinem Optimismus gekommen und hat gesagt, ich mache mit Daniel Thun weiter. Wir holen einen Manager von außen, einen jungen Mann, der eine gute Lehrzeit gehabt hat. Und dann werden wir innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre in die zweite Liga zurückkehren. Und er hat so etwas strahlt aus. Das ist auch in der Verwaltung des Fußballs spielen Emotionen eine Rolle. Und ich kann mich gut an den Tag erinnern, als der VfL das Relegationsrückspiel gegen Ingolstadt gewonnen hat, aber abgestiegen war. Da trafen wir uns draußen auf dem Parkplatz noch. Und der Mann war schon wieder der hatte schon wieder irgendwo die Finger in der Steckdose gehabt und war aufgeladen mit Optimismus und hat gesagt, Herr Pistorius, dann drehen wir eine Ehrenrunde in der dritten Liga und wenn 2 Ehrenrunden werden, ist es auch okay, das schaffen wir auch und dann steigen wir wieder auf. Das ist natürlich jetzt für Amir und Daniel Schäning auch ein gewisses Paket, das hören die nicht so gerne, Amir lacht, aber es gehört mit zu diesem immer noch etwas positiv verrückten Club.
Ja, aber das hat für mich eine Ausstrahlung. Weißt du, wenn einer das ist doch völlig klar, dass er nicht weiß, dass es so kommen wird. Aber er strahlt aus, dass er dran glaubt. Und das finde ich ist im Sport doch auch ein Faktor, dass du mit breiter Brust, dass du einen Optimismus lebst. Wenn ich da Werder Bremen höre, wir wollen wieder aufbauen und nicht wieder aufsteigen, da dreht sich doch jeder Bremer Fan weg und sagt, was erzählt ihr da? Das kann nicht der Anspruch sein. Und so ist es doch, glaube ich, auch in Osnabrück oder musst du so auftreten. Nicht vollmundig, ist völlig klar. Der Armin wird jetzt nicht sagen, natürlich steigen wir auf. Das geht nicht, aber doch mit einem Grundoptimismus. Also mich steckt sowas an und ich finde, damit nimmt man auch alle Leute im Verein und im Umfeld viel besser mit.
Markus, ich hab eine schlechte Nachricht für dich. So engagiert, wie du mit uns hier diskutiert hast, war das leider nicht das letzte Mal, dass ich dich belästigen muss, dazu zu schalten. Und ich würde gerne noch mal mit dir, also oder Benjamin, ein Interview machen über dein aufregendes Reporterleben, denn das war es ganz sicher. Da hast du bestimmt noch viel zu erzählen. Wenn du einverstanden bist, kommen wir da in Kürze mal auf dich zu. Aber wir bedanken uns vor allem für diese anregenden und fachkenntnisreichen Einlassung oder Auslassung? Was haben wir? Einlassung, ja. Äußerung.
Ja, also sehr gerne. Vielleicht in ein paar Monaten, wenn ich den VfL vielleicht dann auch noch mal 2-3 Mal gesehen habe, dann sind wir vielleicht alle noch mal ein Stückchen weiter. Da können wir so eine Mischung draus machen.
Ja, prima. Und wenn der Daniel Schäning seinen alten Boss Steffen Baumgart in Köln besucht, dann müssen wir mal gucken, ob wir da was hinkriegen.
Sehr gut. Ihr müsst aber auch so eine Mütze kaufen.
Ja, okay. Ja, wollen wir mal gucken. Daniel, das ist ein guter Merch-Artikel, ne?
Ja, ich glaube spätestens seit der Aktion von gestern auf jeden Fall.
Okay, Markus, nochmal. Herzliche Grüße nach Köln. Vielen Dank und bis bald mal.
Bis bald.
Tschüss, sehr Markus. Ciao. Danke euch und bis bald.
Bis tschüss. Bald. Ciao. Tschö.
Amir, das war doch ein toller Gesprächspartner, ne? Das macht doch richtig Spaß. Der brennt noch für den Fußball und seinen Job.
Total. Deswegen wäre es auch da spannend, mal zu sehen, was der für Anekdoten noch im Repertoire hat. Sicherlich das eine oder andere Spannende. Und ich meine, wie gesagt, wir hatten damals ein kurioses Spiel gehabt auf dem Montagabend in der zweiten Liga, Karlsruhe gegen Hansa Rostock in der Hinrunde. Ich glaube, wir waren ungeschlagen bis dahin. War recht was am Ende der Hinrunde.
4-4.
Und ich meine, dass Markus das sogar kommentiert hat, aber bin mir nicht ganz sicher.
schon einer der bunten Beobachter der Szene, die man gern hat. Ich finde trotzdem, dass er eine Sache vergessen hat. Das liegt dabei, er hat es ja gut erklärt. Er hat euch zum ersten Mal jetzt gesehen, dieses Jahr, und hat natürlich dann gesehen, wie Simakala durchgestartet ist, wie auch Higel durchgestartet ist mit seinem ersten Tor, das sehr gefeiert worden ist vom Team, was ich sehr, sehr cool fand. Aber vergessen hat er, finde ich, halt das Wort, was für dich wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt, und das ist Geduld, oder? Weil wir wissen ja alle, wenn wir die Saison beobachtet haben, Higel bei allem Einsatz, das Tor hat halt noch gefehlt, und Simakala hatte ja auch eine Phase, wo er nicht ganz so gut war wie jetzt und auch am Anfang der Saison schon.
Ja, auf jeden Fall. Beim Chance muss man auf jeden Fall auch noch dazu wissen, dass er genau zwischendurch noch eine Knieverletzung, ich weiß nicht aus welchem Spiel genau das war.
Drittes Spiel.
Genau, wo er sich durchgebissen hatte in dem Spiel, aber danach Probleme hatte, da auch ausgefallen ist und das so ein paar Wochen mit sich mitgeschleppt hat, nicht ganz so frei war. Ja, für den Felix habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, oder wir alle, der unheimlich engagiert auch an die Sache rangeht, in jedem Spiel für die Mannschaft arbeitet und das auch schon im Pokalspiel, im Landespokal auch angedeutet hat und immer nah dran war vom Tor, und dass er sich jetzt in der Liga mal dafür belohnt hat, freut uns alle. Und nicht nur Geduld ist ein Schlagwort, ich denke auch Entwicklung, hatten wir auch am Anfang der Saison gesagt, dass die Jungs sich hier entwickeln, weiterentwickeln sollen, und da sind sie alle auf einem sehr guten Weg.
Kannst du uns mal ein paar Monate mit zurücknehmen und in die Kaderplanung so ein bisschen Einblick nehmen lassen und unsere Hörer?
Ja, es war auf jeden Fall aufregend. Wir hatten 19 auslaufende Verträge gehabt, haben 16 neue Spieler geholt oder 16 neue Verträge da verteilt. Wir haben auf einige Jungs gesetzt, die hier abgeschrieben waren. Guga war am Ende abgeschrieben, Heidi war abgeschrieben, Köhli war abgeschrieben, Sebastian Glas.
Sebastian Glas hat nicht einmal gespielt.
Genau, und deswegen, es war nicht ganz so einfach im Sommer. Ich habe am 17.06. glaube ich auch meine Arbeit hier begonnen. War auch nicht viel Zeit, um eine fast komplett neue Mannschaft zusammenzustellen. Aber ich denke, dass wir da einen sehr guten, sehr offenen Austausch gleich mit Daniel hatten, auch auf einer Wellenlänge waren, dass hier eine hervorragende Vorarbeit auch geleistet wurde von Julius und Alex Ukro. Und auch dort, der Austausch gleich offen war. Glaube, dass wir in der kurzen Zeit auf jeden Fall was Spannendes auf die Beine gestellt haben. Ein gutes Grundgerüst da behalten haben und drumherum, um das Gerüst herum, junge, hungrige, entwicklungsfähige Spieler geholt haben.
Stelle ich mir total intensiv vor, die Zeit, weil, also du kamst ja dann mitten reingeschmissen, du hast das gerade ja gesagt, alles war eigentlich schon mehr oder weniger zumindest in Teilen im Laufen, also es wird ja schon, du wirst jetzt zum Beispiel nicht der Erste gewesen sein, der mit Guga oder so gesprochen hat, das muss ja richtig heftig gewesen sein für dich, da reinzukommen und dann direkt auf 100% das alles auf die Beine stellen zu müssen.
Ja, die Freundin und die Familie haben immer schon gemeckert, du hast schon wieder abgenommen. Ich glaube, ich bin meistens erst um 21 Uhr zum Essen gekommen. Ohne Frühstück, ohne nichts, weil nicht viel Zeit war, um erstmal eine schlagfertige Mannschaft zusammenzustellen, auch nicht irgendwas zu machen, sondern wirklich auch mit Details, mit gewissen Gedankengängen da zusammen, dann die Leute natürlich auch schnellstmöglich kennenzulernen, um das Team herum. Also es war sehr intensiv, aber die Arbeit und der Stress hat sich, glaube ich, auf jeden Fall bis dato belohnt oder ausgezahlt, ja.
Was ich mich immer gefragt habe, oder sagen wir es andersrum, meine These ist aus den Erfahrungen hier, wenn das Verhältnis zwischen Manager und Trainer, aus welchen Gründen auch immer, nicht stimmt, entweder weil sie fußballfachlich konträr sind oder weil die Chemie nicht da ist, dann ist das auf Dauer kein Erfolgsmodell. Jetzt war es so, Daniel Scherning war verpflichtet und dann bist du gekommen. Soweit ich weiß, ausgesucht von einer Agentur, die der VfL beauftragt hatte. Der VfL war für dich keine unbekannte Größe, aber auch jetzt nicht so vertraut. Hast du dann erstmal geguckt, wer ist der Trainer, und hast dich mit ihm beschnuppert, bevor du zugesagt hast? Oder wie ist das in der Phase gewesen?
In der Phase war es so, dass ich mir vorab, bevor das Gespräch dann oder die Erstgespräche zustande gekommen sind, Informationen geholt hatte, welche Spieler verpflichtet worden sind bis dato. oder bis dahin, das waren auch Spieler, mit denen ich mich auch beschäftigt hatte. Traoré hatte ich mir ein, zwei Mal aus Österreich, bin ich hergeflogen, habe mir Spiele von ihm angeschaut. Chance hatten wir mal eine Woche bei uns bei der Admira auch mal gehabt, hat nicht ganz geklappt. Also die Spieler kannte ich und habe mir natürlich auch vorab Informationen geholt über den Trainer, den Paderborner Fußball oder die Art, wie da auch gearbeitet worden ist, mutig, offensiv denkend, hat mir sehr gut gefallen auch und damit konnte ich mich auch identifizieren. Und ja, das ist dann, das ist immer die Theorie, dass es dann auch im Alltag dann so gut klappt und dass man auch wirklich auf einer Wellenlänge ist, auf einer Wellenlänge oder auf einer Ebene auch offen diskutieren kann, auch zwischen dem Trainer und dem Sportdirektor, war nicht absehbar, aber ich glaube, dass es da ganz gut passt und wir da eine gute Zusammenarbeit haben, eine professionelle Zusammenarbeit haben, das ein oder andere Mal auch zusammen was unternehmen, was essen gehen in der Stadt. Also da haben wir ein sehr gutes Miteinander.
Du bist jetzt schon ein paar Jahre in dem Job, aber jetzt auch noch nicht so furchtbar lange. Nimm uns ruhig nochmal mit zurück in die Zeit, wo du vorhin gesagt hast, also erst verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz und dann aber bei den Würzburger Kickers schon ins Sportmanagement quasi reingerutscht. Wie kam es eigentlich dazu und was konnte man lernen in Würzburg? Ist ja auch ein spannender, aber ganz anderer Verein als der VfL.
Ist auch immer die Frage, wie man es definiert. In Summe, glaube ich, bin ich mittlerweile 18 oder 20 Jahre im Profifußball dabei. Ja, und die Station oder meine letzte Station als Spieler in Würzburg war natürlich auch aufregend. Die 2,5 Jahre mit 2 Aufstiegen im Winter Tabellenplatz 6. Das halbe Jahr dann an der Seite von Bernd zu arbeiten. Bernd hat ja auch sehr viel gesehen im Fußball, sehr viel erlebt als Spieler, als Co-Trainer auch von Felix. War auf jeden Fall ein guter Lehrmeister. Und parallel dazu, ich glaube, mein Fernstudium hatte ich damals sogar schon zu Lotterzeiten begonnen gehabt, was sicherlich auch hilfreich gewesen ist. Ja, das war, denke ich, auch wichtig, sich da als Spieler, weil du viel Freizeit hast, auch auf die Zeit nach dem Fußball vorzubereiten so langsam. Und ja, das halbe Jahr irgendwo noch zu trainieren, so gut es geht, so oft es geht und an den Wochenenden oder unter der Woche mal für Bernd unterwegs zu sein, Gegner zu beobachten, potenzielle Spieler zu sichten, war spannend. Bis dann Flyalarm einen Club in Österreich übernommen hat, die Mehrheit an dem Verein und sie mich mehr oder weniger dann ins kalte Wasser geschmissen haben. Ich in Österreich eigentlich gar keinen kannte, einen einzigen Berater, sonst kein Fußballspieler, keine Verantwortlichen. Ja, das war schon eine auch zähe, spannende Zeit dort. Als Deutscher, Deutsch-Iraner, hat man es dort auch nicht ganz so einfach. Und natürlich auch als junger Sportdirektor dort den richtigen Ton irgendwo dann auch zu finden, mit den Jungs auszukommen. Aber ich glaube, es waren gute, lehrreiche, erfolgreiche 3,5 Jahre in Österreich. Und die Zeit möchte ich auch nicht missen.
Stelle ich mir wirklich wie so ein Stahlbad vor. Also wenn man da dann hinkommt und dann direkt ja vieles durchsetzen muss, was vielleicht nicht allen passt.
Ja, gerade wenn es ein Verein ist, der kurz vor der Insolvenz steht, der Verein auch nicht ganz sauber und transparent geführt worden ist, ja, man unpopuläre Entscheidungen treffen muss im Sinne des Vereins, im Sinne des Erfolges, ist nicht einfach, aber das gehört halt dazu in der Position, dass man Verantwortung übernimmt, dass man Entscheidungen trifft, manchmal unpopuläre, aber immer aufs Große und Ganze guckt. Das ist manchmal nicht ganz so einfach.
Ich würde gerne nochmal auf 2 aktuelle Themen eingehen, aber vielen Dank, dass du uns so wieder in deine Karriere mitgenommen hast. Du machst ja nicht viel Aufhebens von dir, das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Du bist immer auskunftsbereit, wenn wir dich anrufen, aber manchmal sagen wir, wir müssen mal wieder mit Amir sprechen. Wir haben jetzt gar nichts mehr von ihm gehört. Du bist sehr, sehr ruhig und zurückhaltend, was wir durchaus als angenehm empfinden. Aber eigentlich sind viele Vertreter in deiner Branche ein bisschen lautsprechermäßiger. Ja. Aber das, da änderst du dich auch nicht.
Nee, da ändere ich mich nicht. Das war ich auch schon als Spieler nicht, der große Aufsprecher zu sein, sondern Leistung zu bringen. Und das möchte ich auch in meiner Zeit. Ich möchte mich nicht verstellen. Ich will authentisch bleiben und versuchen, mit guter, transparenter Arbeit auf sich aufmerksam zu machen und nicht durch irgendwelche Interviews oder sonstigen, ne?
Aber ein Interview dürfen wir trotzdem nochmal wieder.
Jederzeit, das weißt du ja.
Ich wollte wissen, wie ist die Corona-Situation? Wir kriegen ja mit, wie sich die Lage zuspitzt. Der Fußball wird auch wieder verstärkt ins Geschehen kommen, sei es auf den Rängen bei den Zuschauerzulassungen, sei es auch bei der Mannschaft. Ganz konkret gefragt, wie ist die Situation beim VfL Osnabrück in eurer Profimannschaft? Wie ist die Impfquote? Wie sehr nehmt ihr Einfluss darauf, dass nicht geimpfte Spieler sich impfen lassen?
Ich glaube, man sieht es gesellschaftlich erstmal, dass es keine einfache Situation für uns alle ist. Die Corona-Pandemie hat viele Höhen und Tiefen. Manchmal denkt man, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Man ist schon vielleicht langsam auch mal irgendwann über den Berg. Dann kommen jetzt wieder Rückschläge. Von daher ist es, glaube ich, ein Thema, was uns alle beschäftigt und auch nicht so einfach ist. Wir als Verein, glaube ich, toi toi toi, haben es bis dato ganz gut hinbekommen, sind da ganz gut organisiert, auch in Kooperation mit unseren Mannschaftsärzten, dass wir bis dato gut weggekommen sind und keine Corona-Fälle da haben. Nichtsdestotrotz auch die Jungs, die dann auch ihre Maßnahmen für sich treffen und da schon auch gewissenhaft unterwegs sind. Deswegen hoffe ich, dass wir da weiterhin auch gut bis zum Winter durchkommen. Aber das ist, wie gesagt, keine einfache Situation auch für uns als Verein. Die Impfquote ist bei uns sehr hoch, sind fast alle geimpft. Die ein oder andere Ausnahme gibt's da auch, aber auch da werden wir keinen zwingen, sondern versuchen aufzuklären mit unseren Ärzten, mit den Jungs und denke, dass wir da auf einem vernünftigen Weg sind.
Kein ganz einfaches Thema auch in der Kabine, oder? Also auch klar, jetzt wieder Kreisklasse, die Parallelen zu ziehen, sind gerade bei dem Thema nochmal super schwieriger. Aber auch bei uns gibt's da schon auch dann spannende Diskussionen. Wir hatten auch ein paar, wo es ein bisschen länger gedauert hat, sage ich jetzt mal. Und dann auch nicht immer so direkt das Verständnis füreinander da war. Und da muss man ja aufpassen, oder? Dass dieses Thema keinen Keil auch in die Mannschaft treibt.
Auf jeden Fall. Das sind schon sensible Gespräche. Aber da haben wir ein sehr gutes, offenes oder sehr guten offenen Austausch auch mit den Jungs. Aber es wird da nicht so sein, dass wir irgendjemanden zu irgendwas zwingen wollen oder möchten, sondern die Jungs sind teilweise alt genug und die müssen dann schon wissen, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben, was das Beste auch für sie selbst ist, ne?
Vielleicht zum Abschluss eine Frage. Die Winterpause rückt näher, auch wenn sie kurz ist. Der VfL ist gelegentlich ins Trainingslager geflogen. Das ist in diesem Jahr besonders schwierig. Die Türkei ist auch durch die Corona-Maßnahmen schwierig geworden. Spanien wird immer teurer, wenn ich das so grob überfliege. So viel Geld hat der VfL dann auch nicht übrig. Ihr habt, so wie ich gehört habe, irgendeine besonders kreative Lösung gefunden. Kannst du das schon mal vielleicht verraten?
Ja, wir haben mehrere Alternativen geprüft. Sei es die Türkei, Portugal oder Spanien. Zum einen sieht man es auch aktuell aufgrund der Corona-Situation. Da muss man auch immer gucken, auch nicht ganz so einfach. Kann sehr gut sein, ist noch nicht final entschieden, aber dass wir dann die Vorbereitung hier in Osnabrück oder in näherer Umgebung bestreiten werden, uns hier vorbereiten wollen und am Ende auch wirklich nur 5 effektive Tage zur Verfügung stehen würden im Trainingslager. Und ob das dann so viel Sinn macht, ist dann die große Frage. Mhm. Also Stand jetzt gehe ich davon aus, dass wir uns hier in oder um Osnabrück auf die Rückrunde vorbereiten werden.
Okay. Eine Frage hätte ich tatsächlich auch noch. Ein bisschen persönlicher, soweit du sie beantworten kannst. Ich würde dich ganz zu deinem iranischen Hintergrund fragen. Du hast ja selber einmal auch dort gespielt. Bei Wikipedia steht, dass du dann nach Deutschland zurückgekommen bist, weil es irgendwie auf einmal keine Kohle mehr gab von dem Verein dort. Gibt es denn noch Verbindungen von dir in den Iran? Wie ist es mit der Familie? Kann man da vielleicht sogar mal einen Spieler scouten? Wie sieht das aus?
Jetzt willst du intern das wissen.
Ja, er will ja zum Scouting dahin.
Ich war schon vor meiner Zeit, als ich dort rüber gewechselt bin und zweieinhalb Jahre dort in der ersten Liga gespielt habe, habe ich, glaube ich, ein oder zwei Nominierungen für die Nationalmannschaft gehabt. Ich habe 4 Spiele für die A-Nationalmannschaft dort absolviert. Habe mich dann irgendwann mit 27, 28 dann dazu entschieden, dort 2-3 Jahre mal auch in der Liga zu spielen, vielleicht auch ein bisschen wieder näher dran am Geschehen zu sein, um wieder auch näher an der Nationalmannschaft vielleicht dran zu sein. Und ja, es war ein aufstrebender Verein, der von der zweiten Liga aufgestiegen ist. Auch einige Ex-Legionäre wie Ali Karimi, Mehdi Madarikia, Ferid Nonsandi dort verpflichtet hat und sehr ambitioniert gewesen ist. Und das erste Jahr war auch gut. Sportlich gut, finanziell auch gut und ja, bis man dann nach der Saison, glaube ich, mit als Aufsteiger mit Platz, weiß ich nicht, 5 oder 6 nicht zufrieden war. Wir sind ganz knapp an der Asien Champions League vorbei geschrammt und hatten eigentlich eine gute, spannende Truppe auch mit nicht so vielen Stars und dann hat man sich entschieden, einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor, die komplette Mannschaft auszutauschen, nur bekannte Spieler zu holen, viele Nationalspieler zu holen. Und das hat dann überhaupt nicht gepasst. Dann haben die Zahlungsmoral war auch nicht so da im zweiten Jahr. Und ja, am Ende habe ich dann die Freigabe von der FIFA irgendwann bekommen, aufgrund der ausstehenden Gehälter und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Aber ich glaube, auch dort hat mir das gut getan, diese Erfahrung mitzunehmen. Man hat ja nicht immer die Möglichkeit, auch Auslandserfahrung zu sammeln. Und diese Erfahrungen haben mir da auch in meinem weiteren sportlichen Leben auf jeden Fall weitergeholfen.
Und ganz persönlich, also du bist Deutsch-Iraner, sprichst dann Persisch auch, denke ich?
Ich spreche Persisch, wahrscheinlich nicht so gut, mit Akzent. Ich bin, glaube ich, mit 3 oder 4 Jahren dann nach Deutschland gekommen, habe hier die Schulbahn durchlaufen und war das ein oder andere Mal dort zu Besuch im Urlaub. Und zu Hause haben wir dann Farsi gesprochen. Von daher, sprechen geht, schreiben nicht. Das ist ja die arabische Schrift. Mhm. Und da gab es eine iranische Schule in Hamburg, wo man samstags immer auch hätte hingehen können.
Aber samstags hast du Fußball gespielt.
Da hat man mich vom Bolzplatz nicht wegbekommen. Da hat die Mutter auch immer geschimpft.
Benni, klar ist, wir müssen mit Ami auch nochmal so einen Retro-Talk machen über das, was er erlebt hat, denn da kommt in der Laufbahn einiges zusammen, angefangen von der Jugend in Hamburg über solche spannenden Stationen wie HSV übrigens auch mal in der zweiten Mannschaft, in der U23, Hansa Rostock, FSV Frankfurt, Kick aus Offenbach war ganz kurz, aber am Biberer Berg gewesen zu sein, ist immer aufregend, egal wie lange man da ist, glaube ich. Das machen wir demnächst mal, das nehmen wir uns fest vor.
Für Sportfreunde Lotte natürlich auch, ne? Nicht zu vergessen.
Klar, also,
holen wir noch da könnte man auch bestimmt was vom Manager lernen.
Dann schalten wir Manni Wilke dazu, das ist ja überhaupt kein Problem.
Wenn er erreichbar ist, ist immer nicht ganz so einfach.
Ja, da kann ich dann auch ein paar Geschichten. aber an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für heute. Das hat sich wirklich gelohnt, hat viel Spaß gemacht, war sehr interessant, auch mit Markus Höhner. Und Benni, du hast so ein tolles Anfangswort gesprochen, dann mach jetzt auch das Schlusswort, aber bitte erwähne mich nicht. Ich war mit euch beiden sehr zufrieden oder mit euch dreien. Und ja, bitte.
Ja, wir sagen erstmal danke, Amir, für die Zeit. Super. In Abwesenheit Markus Höhner gerne mal wieder, sowohl in Osnabrück als auch bei uns im Podcast, gerne im Saisonfinale. Harald, dir auch vielen Dank, dass du mich dann wieder auf den richtigen Weg zurückgesteuert hast nach der Anmoderation. Danke fürs Zuhören an alle, die draußen sind. Gerne wieder nächste Woche. Ihr wisst Bescheid. Google Podcasts, Apple, Spotify. In der Notz News App, wenn man den Haken setzt, wird direkt angezeigt, dass der neue Podcast da ist. Ich muss das alles eigentlich gar nicht mehr erwähnen. Das wissen mittlerweile alle, die regelmäßig zuhören. Danke fürs Zuhören beim Brückengeflüster. Nächste Woche wieder neu. Dürfen wir denn schon ankündigen, wer da
Nein,
kommt?
Nein, das dürfen wir nicht.
Aber wir können sagen, dass es spannend wird.
Ja, mit Sicherheit.
Alles klar. Dann schon mal drauf freuen. Bis nächste Woche. Am Wochenende kein Spiel, aber die Jahreshauptversammlung beim VfL Osnabrück. Da werden wir auch wieder viel berichten. Alles zu lesen natürlich wie immer auf noz.de. Ich danke.
Bedanke mich auch und hat wie immer viel Spaß gebracht.
Tschüss.
Tschüss.